Eins, zwei.
Wunderbar. Bisschen zu laut.
Ja, schönen guten Morgen. Und eigentlich könntet ihr jetzt schon nach Hause gehen. Denn nach all dem, was die Susanne hier vorgelesen hat, seid ihr schon so gesegnet und habt so viel gehört über Segen, da braucht man ja fast nichts mehr dazuzusetzen. Ich möchte heute über einen Vers sprechen, der auch von dir schon erwähnt wurde, im 1. Mose oder Genesis Kapitel 12. Das ist die Berufung Abrahams. Und ich lese sie mal vor, Vers 1 und 2 aus der Buber-Rosenzweig-Übersetzung von 1929. Das sind zwei Juden, die das Alte Testament übersetzt haben aus jüdischer Sicht und möglichst wortgetreu. Er sprach zu Abram: Geh vor dich hin aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dich sehen lassen werde. Ich will dich zu einem großen Stamm machen und will dich segnen und will deinen Namen groß wachsen lassen. Werde ein Segen. Geht ja natürlich noch viel weiter. Es lohnt sich, dieses 12. Kapitel mal zu lesen, wie Gott sich zu Abraham stellt und was er mit ihm vorhat. Wir kennen es in diesem Wortgewalt, in diesem Wortform. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das werden wir heute öfter hören. Ist das ein Segen, wenn wir an einer Mülltonne einen frommen Spruch gesprüht sehen? In Fischbach, unter der Brücke? Oder so? Es ist ja schön. Aber ist das ein Gesegneter, der das gemacht hat? Ist es ein Segen, was mir letztens passiert ist? Andrea war nicht da, da esse ich gerne mal Fisch aus der Dose. Und ich greife also und mit meinen alterszittrigen Händen fällt mir die Dose runter. Wohin? Genau auf die frisch gekauften Tomaten. Und genau auf eine Tomate und die platzt auf. Also nehme ich die Tomaten raus und es war genau die eine einzige, die angeschimmelt war. Ist das ein Segen? Ja, ja natürlich ist es. Also ich nehme das als Segen. Und das ist, glaube ich, auch etwas Individuelles. Segen ist für jeden ein Stück was anderes. Der eine wird gesegnet durch das eine Ereignis, der andere kann darin nichts Besonderes finden. Je nachdem, wie meine persönliche Führung auch ist, nehme ich Dinge als Segen. Und dann nehme ich sie als Segen und danke Gott dafür, auch wenn der andere damit gar nichts anfangen kann. Das soeben gesungene Lied, sieh die Sterne hoch am Himmel, das können wir eigentlich überhaupt nicht mehr richtig singen. Denn wir sehen gar keine Sterne mehr am Himmel. Oder fast keine. Wir haben inzwischen LED-Licht. LED braucht nur noch 10% des Stroms wie die alten Glühbirnen. Mit der Folge, zudem sind sie billig, dass wir überall Licht haben. Tags und nachts, an jeder Ecke. Es wird nicht mehr dunkel bei uns. Also sehen wir auch keine Sterne mehr. Wir leben in einem Rhein-Main-Gebiet, wenn man aus dem Weltraum guckt, dann gehört das zu den hellst erleuchteten Flecken der Erde. Alle Großstädte auf der Welt sind aus dem Weltraum leuchtend zu sehen. Ob das Madrid ist, New York, Rhein-Main-Gebiet und so weiter. Die sogenannte Lichtverschmutzung, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Vor Jahren waren wir beide, Andrea und ich, in Mauritius. Dort gibt es gar keine Straßenbeleuchtung. Und wir haben uns einmal einen Abend gegönnt in der Stadt, wohnten aber außerhalb. Es war fast unmöglich, nach Hause zu kommen. Du siehst, Striche gibt es sowieso nicht auf der Straße. Du siehst nichts, aber auch gar nichts, weil es dunkel ist. Und so führt es dazu, dass man Sterne sehen kann. Richtige Sterne. Und Abraham der hatte Gottes Versprechen ständig vor Augen. Nachts die Sterne und tagsüber Staub und Sand. Es. Sterne, Staub und Sand. Immer wieder. Und dieses schöne Segenslied, das wir gerade gesungen haben, das zähl die Körner im Sand und schau dir die Sterne an, die zu sehen sind. Gott war auch Abrahams Kind. Das sind übrigens Bilder aus Deutschland. Also es gibt noch dunkle Flecken, die inzwischen auch geschützt sind, in denen kein Licht zusätzlich mehr hingebaut werden darf und soll und besondere Genehmigung bedarf. Dort sieht man noch Sterne. Das nächste von hier aus gesehen ist die Eifel oder in der Eifel eine bestimmte Stelle. Und da kann man sowas sehen. Gut, das sehen wir bei uns auch nicht. Genau, aber sowas ist natürlich, so viel Nachkommen will ich dir geben. Kleine Zahl am Rande, mit bloßem Auge in dunkler Nacht. Jeder würde sagen, es sind mehr, aber sieht der Mensch 5.000 bis allerhöchstens 6.000 Sterne am Himmel. Wir wissen aber, dass allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie 100 Milliarden Sterne sind. Und von den Galaxien und Milchstraßen gibt es mehrere 100 Milliarden. Also Sterne gibt es genug am Himmel. Und Abraham hat versprochen bekommen, als Kind Gottes, insofern sind alle Kinder auch angesprochen, Nachkommen will ich dir geben, noch und nöcher. Und damit du es nicht vergisst, hast du hier nachts die Erinnerung und tagsüber auch. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Auch für die Kinder haben wir dieses Lied gesungen, obwohl sie jetzt dann nicht mehr da waren, die ganz vergessen, auch für die, die ganz vergessen haben, Kind zu sein, also für Erwachsene. Eben Kind zu sein, gesegnet zu sein und die Welt neu zu entdecken und immer wieder mit ihrer Neugier zu erforschen. Gott möchte mit uns sein. Warum? Weil er nämlich weiß, wir können nicht alles ganz allein. Und das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen nicht alles alleine können. Wir dürfen auch einfach gar nichts können. Gerade wenn ihr nun, also ob Kinder, ob Jugendliche, Azubis, Studenten, Erziehende, neudeutsch pädagogisch Arbeitende, in eine neue Phase tretet oder wir nach den Sommerferien einfach einen neuen Abschnitt in der Gemeinde beginnen, für alle also, für die einfach jetzt wieder nur Herbst und Winter kommen, da wird es trotzdem auf jeden Fall so manch Neues geben, das wir nicht können. Hürden werden sich auftun und Hindernisse sich in den Weg stellen. Letzten Sonntag waren Andrea und ich alte Freunde besuchen und die Stadt Limburg besichtigen. Die Frau dieses Pärchens, das wir besucht haben, ist Lehrerin. Und sie hat an das Ende ihres Berufslebens jetzt noch ein oder zwei Jahre drangehängt, weil sie Kinder liebt. Und sie sagt, wie schön und befreiend ist es doch, wenn man nicht sagt, nein, das kannst du nicht, sondern wenn man sagt, das kannst du noch nicht. Das öffnet einen Raum der Vorfreude, eine Perspektive der Erwartung und des sich entwickeln Könnens und des Dazulernens. Und genauso geht Gott ja auch mit uns um. Er sagt uns hin und wieder, das kannst du noch nicht, ich helfe dir. Denn er ist unser Vater. Er ist dein dich liebender Vater. Wir können nicht schon oder etwa noch alles ganz alleine. Und wir müssen auch nie alles ganz alleine können. Wir dürfen auch einfach gar nichts können. Weil es nämlich reicht, das zu können, was Gott uns zu können zutraut. Das gesungene Segenslied, das wir angefangen haben zu singen, das fehlen ja noch Strophen, eignet sich, wie ihr alle viel besser wisst als ich, auch dazu, es neben der Stimme noch mit Bewegungen, mit Händen und Füßen zu singen, also mit Bewegung. die uns unsere Freude darüber ausdrücken, dass Gott es gut mit uns meint und mit seinen Gotteskindern, die Leben und Leben gestalten unter dem Bogen seines Segens. Und deswegen singen wir jetzt den Rest dieses Liedes noch.
Kommen, da wirst du mich nicht sogleich verstehen. Doch vertrau mir, ich sorg für dich, werde nach dir sehen. Sieh die Sterne hoch am Himmel, zähl die Körner dort im Sand. So will ich dich reichlich segnen, ziehe in mein Land. Einmal wird dir vor Augen stehen, wie du dich gefühlt. All der Segen, den ich dir gab, hast du ihn gespürt. Sieh die Sterne hoch am Himmel, zähl die Körner dort im Sand. So will ich dich reichlich segnen, ziehe in mein Land. Sieh die Sterne hoch am Himmel, zähl die Körner dort im Sand. So will ich dich reichlich segnen, ziehe in mein Land, ziehe in mein Land.
Ein anderes Zeichen des Segens aus der Bibel ist der Regenbogen, den Gott am Ende der sogenannten Sintflut an den Himmel gestellt hat, als Zeichen für den ewigen Bund, den er geschlossen hat mit der Erde und den Menschen, mit allem, was sonst so wächst und kreucht und fleucht hier auf dieser Erde. Ich habe gelesen, dass in der hebräischen Bibel der Regenbogen und der Bogen, mit dem man Krieg führt, also der Kriegsbogen, das gleiche hebräische Wort sind. Auweia. Aber man kann es auch so sehen. Gott hat am Ende der Sintflut seinen Kriegsbogen an den Himmel gestellt. Er hat ihn sozusagen an den Nagel gehängt, abgelegt. Er wird den Bogen nicht mehr als Waffe gegen Menschen und Tiere verwenden. Er hat einseitig abgerüstet, damit Segen und Leben und Freude die Fülle sei auf Erden und nicht mehr Flut, Vernichtung, Krieg. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Verheißung am Ende der Sintflut gegenüber Noah. Übrigens auch der Winter für all jene, die Befürchtungen hinsichtlich des Klimawandels hegen, kann man das auch als eine Verheißung ansehen. So hat Gott es versprochen. Immer soll das Leben gehen mit euch und mit allem, was lebt unter dem Himmel. Und da sollt auch ihr alles hinhängen, was Gewalt hervorbringt. Und ihr werdet sehen, Gott kann daraus seinen Regenbogen zaubern. Neulich schrieb Sigrid, übrigens schöne Grüße von Sigrid und Siegfried Nickel in dem Zusammenhang, in ihrem täglichen Morgengruß: Man braucht die Sonne und den Regen, um die Farben zu sehen und zum Vorschein zu bringen. Dieses herrliche Universum ist einerseits voller Leere und unendlicher Weite und tiefster Kälte, aber andererseits formen sich darin Welten, Inseln, sogenannte Galaxien, wie schon erwähnt, in unglaublicher Anzahl, mit einer ebenso unfassbar großen Zahl an Sternen. Und wie wir seit ungefähr 1994 beginnend zunehmend wissen und erforschen, haben diese fernen Sonnen, alle, nahezu alle, auch Planeten und könnten somit so eine Heimat für sprießendes Leben werden. Der einzige Planet, von dem wir aber aktuell wissen, dass er Leben beherbergt, ist unserer, nämlich die Erde. Und die ist ja geradezu übersprudelnd und geradezu überquellend von Leben. In jeder Ritze, in jedem Felsspalt, jedem Erdloch, selbst unter ewigem Eis und in kilometertiefen dunklen Bohrlöchern, überall findet sich Leben. Jesus sagt, kein Spatz fällt vom Himmel, kein Haar von deinem Kopf ohne den Vater. Seine schöpferische Kraft, sein Geist, sein Odem ist schier überall. Und wie kann er dann nicht in dir sein? Diese unendliche Fülle von Gottes Lebensenergie, die er eben nicht für sich behält, die möchte er mit seinen Kindern, also mit dir, teilen. Er möchte sie aus sich heraus strömen lassen, wie eine nie versiegende Quelle des Wassers des Lebens. Und das ist auch das Beneidenswerte am sicher auch häufig anstrengenden Erzieherjob, weil mit Kindern genau das zu spüren ist. Zu sehen und zu hören, wie seine Lebensenergie sich verströmt. Eine Energie der Freude, der Fülle, der Neugier. Eine Energie auch der Traurigkeit und des Streites, wer kennt das nicht. Darum aber auch eben eine Energie der Freiheit. Segen halt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. IDDSS, um mal eine neue Abkürzung ins Spiel zu bringen. Das Segenswort Gottes an Abraham macht uns deutlich, dass der Segen Gottes seine gute Energie für mich ist, aber eben nicht für mich allein. Der Satz hat zwei Teile. Ich will dich segnen. Das steht erstmal als eine feste Aussage da. Nun, das heißt aber, wir müssen den Segen auch erhalten. Ich muss meine Schale hinhalten. Ich muss den Segen empfangen. Gott segnet nur die, die ihn haben wollen. Und du sollst ein Segen sein. Der Teil steht nicht allein. Er geht nicht ohne den ersten Teil. Hast du keinen Segen erhalten, wie willst du ein Segen sein? Dieses schöne deutsche Wort sollst hat zwei Bedeutungen. Zunächst, was uns vielleicht zuerst in den Sinn kommt, tu was, mach was, Aktivität. Die ist erwünscht. Du sollst ein Segen sein. Aber es hat auch noch die Variante, du wirst ein Segen sein. Quasi als automatische Folge. Wenn du dich segnen lässt und Segen entgegennimmst, dann wirst du, das ist Gottes ausgesprochener Wille für dich und alle um dich herum, dann wirst du in deiner Umgebung automatisch auch ein Segen sein. Hör nochmal auf diesen Teil des Satzes mit dieser Bedeutung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. IDDSS. Segen sind wir nicht, weil wir toll sind, weil wir so unglaublich toll sind und nur die tollen Erfahrungen, unser tolles Wissen, unsere tolle Fertigkeiten und unser Geld etc. etc. weitergeben. Wir meinen immer Segen, ja, das muss glänzen, das muss Gold sein. Nein, Segen sind wir, weil wir sind, weil wir da sind, weil wir anfassbar sind, weil wir Beschenkte sind ohne Leistung und das einfach spürbar werden lassen. Segen sind wir nicht, weil wir so toll sind. Toll sind wir, weil wir gesegnet sind und weil er uns liebt und wir das auch noch rausbekommen haben. Der Segen ist nichts für Egoisten, die alles für sich behalten wollen, was sie geschenkt bekommen, sondern Gottes Segen vermehrt sich dadurch, dass er zwar für jeden und jede von uns ganz persönlich gedacht und zugesprochen wird, aber eben dafür, dass wir ihn weitergeben an andere. Die kleine Segensmeditation, die wir gerade gehört und gehört haben, die hat uns sehr schön das deutlich gemacht an den vielen verschiedenen Stellen. Jeder und jede von uns ist für Gott unendlich wichtig. Eben darum weil wir mit anderen Menschen um uns herum ein Beziehungsnetz bilden, in dem unser Leben getragen und gut aufgehoben ist. Das sind die Menschen, die wir uns ausgesucht haben, aber auch Menschen, die wir uns nicht aussuchen konnten. Ob Kita, Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, Pflege, unsere Familie, aus der wir kommen und die zu uns gehört. Liebe Geschwister, jeder Mensch hat eine Familie. Jeder Mensch kommt aus einer Familie. Manche Familien haben viele Gesichter, wörtlich gemeint. Manche Familien haben wenige Gesichter. Im übertragenen Sinn kann man aber auch sagen, die Familie hat viele Gesichter. Und damit ist gemeint, Familien gibt es in Deutschland heute in ganz unterschiedlichen Formen. Es gibt arme und reiche Familien, es gibt kinderreiche Familien, es gibt Familien mit wenigen Kindern oder gar keinen. Inzwischen gibt es auch Familien mit zwei Vätern und zwei Müttern. Und das gab es übrigens auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Kinder von Oma und Tante erzogen wurden. Es gibt Familien, in denen Vater und Mutter für die Kinder da sind, in je ganz unterschiedlicher Weise. Und es gibt auch viele Familien, in denen ein Elternteil alleinerziehend ist und hauptverantwortlich für die Erziehung der Kinder. Meistens sind es die Mütter. Jeder Mensch hat eine Familie. Familie hat viele Gesichter. Insofern geht Familie uns alle an. Auch uns in der Gemeinde. Denn die Familie ist ja ein Bild für die Gemeinschaft, in der wir uns entfalten können, ohne die wir uns nur schwer entfalten können. Für viele ist Familie deshalb auch mehr und weiter gefasst. Freunde und Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen oder eben die Gemeinde. Für manche, vielleicht besonders für Singles oder Ältere, älter werdende, ist die Gemeinde zur Familie geworden. Zu einem Raum, der schützt und birgt. Einem Raum für meine eigenen Ecken und Kanten, für meine Gaben und Grenzen, für meine Stärken und Schwächen. Und wir wissen auch, dass dieser Raum zerbrechlich ist und oft gefährdet. Weil viele verlernt haben, in Gemeinschaft zu sein und dem anderen zugewandt zu leben, nicht auf sich allein gestellt zu sein, sich zu öffnen. Manchen macht dieses Öffnen teilweise auch Angst. Überall da, wo wir mit Menschen zu tun haben und ihnen begegnen und austauschen, mit jedem Wort, das wir sagen und jedem, das wir nicht sagen, da schrauben wir an Menschen herum. Wenn ich in meinem Beruf in eine Programmierzeile einen Fehler einbaue, dann springt das Programm aus dem Gleis, es läuft nicht oder tut nicht, was es soll oder was ich wollte. Dann habe ich einen zweiten und einen dritten Versuch und mache es besser. Das Programm nimmt mir das im Allgemeinen noch nicht übel. Warten wir mal, was die KI da sagt. Die pädagogischen Arbeitenden insbesondere, jeder von uns, aber auch in einer bestimmten Weise, aber besonders die pädagogisch Arbeitenden, wenn wir also mit Menschen agieren, interagieren, dann schrauben wir nicht an Hard- oder Software rum, sondern an Wetware, wie Computerleute das sagen. Also hier, Fleisch, Biomasse, Menschen. An echtem Leben also. Wir verändern mit jedem Wort unser Gegenüber. Und bei Jugendlichen und Kindern insbesondere ist das unglaublich wirkungsmächtig. Unser Handeln beeinflusst die nächste Generation und damit die Zukunft dieser Welt. Und so soll es auch sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. IDDSS. Die Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist. Oder sich selbst überlassen werden. Gott will sich einmischen. Und er hat sich eingemischt. Bei Abraham hat er sich eingemischt und sich ihm vor Augen gestellt, hat mit ihm eine in der Geschichte beginnende und sich ausbreitende Segensspur in die Welt hineingesetzt. Ich erinnere an die Predigt von Annette Otieno, die hier ausgeführt hat, wie der Bund zwischen Abraham und Gott geschlossen wurde. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Abraham sollte gemäß der damals üblichen Vorgehensweise für einen Vertrag die Schlachttiere zerteilen in der Mitte, rechts und links hat er sie dann angeordnet und auf den Partner gewartet, weil man dann nämlich gemeinsam durch diesen Weg, durch diese Spur durchgeht und sich zusagt, wenn ich aus dem Vertrag ausscheide, dann soll mir dies und das geschehen. So wie ich es hier gerade rechts und links die Hälften der Opfertiere zu sehen sind. Und Abraham wartete und wartete und dann kamen noch Vögel und Raubtiere und er musste sie verscheuchen und es dauerte und dauerte und schließlich fiel er in einen Schlaf. Und dann kam Gott alleine und ging alleine hindurch, ohne Abraham. Und das ist die Art und Weise, wie Gott einen Bund schließt und geschlossen hat. Er ist der Garant dafür, alleine. Und das, dahinter steckt das Geheimnis der Erwählung. Gott hat Abraham erwählt. Abraham hatte nichts Besonderes. Und er war nicht in irgendeiner Weise besonders, die ihn anders von anderen unterschieden hätte als anderes. So bist auch du ein Erwählter. Und weil du eben da bist, bist du ein Segen als Erwählter. Du kannst da nichts für. Allein deine Gegenwart genügt. Und Gott hat sich auch eingemischt dort auf dem Hügel von Golgatha, wo er sein Leben für dich, für mich und für unsere Nachbarn hingegeben hat, damit die Welt eben nicht bleiben muss, wie sie ist und damit sie nicht in den Abgrund fahren muss, auf den wir ja zusehends zufahren, wenn sie sich selbst überlassen bleibt. Jetzt könnten Sigrid und die Kinder aus dem Gottesdienst da kommen. Er hat uns erwählt und wir haben nichts dazu getan und können in dieser Erwählung leben und diesen Segen empfangen und weitergeben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich, sagt Gott, will dich segnen und du sollst ein Segen sein für deine Schulkameraden, für deine Nachbarn, für deine Freunde. Darüber habe ich gerade ein bisschen was erzählt, denn, liebe Geschwister, wir sind ein Segen, weil wir selbst Gesegnete sind und daraus leben, farbenfroh, bunt, vielfältig. Unterschiedlich. Jeder und jede, so wie wir gesegnet worden sind und uns täglich seinem Segen aussetzend fortdauernd gesegnet werden. So wollen wir also nun direkt im Anschluss der Predigt am Beginn des neuen Schuljahres über allen Lehrern, allen Erziehern, allen Eltern, allen Gruppenleitern, allen pädagogisch Arbeitenden und natürlich auch über alle Kinder und solche, die sich noch als Kinder fühlen, allen Heranwachsenden, allen Auszubildenden, allen Studenten Gottes Segen aussprechen. Und das machen wir jetzt. Also ihr dürft nach vorne kommen, die eben angesprochenen. Und ja, Jugendliche, Heranwachsende, also ihr dürft euch dazu richten. Und wir wollen euch jetzt gerne segnen.
Alle Mitarbeiter, die im Bereich der Kinder arbeiten, bitte auch nach vorne.
Also Lehrer, Erzieher, Eltern, Gruppenleiter, pädagogisch Mitarbeitende, Kinder, Heranwachsende, Auszubildende, Studenten und alle, die sich noch als Kinder fühlen.
Und die Gemeinde darf gerne dazu aufstehen, um sich so auch einzumachen.
Lieber Gott im Himmel, lieber Vater, wir wissen, dass du ein segnender Gott bist, von dem wir Segen erhalten. Wir brauchen deinen Segen für die Veränderung, für den Neubeginn Wir brauchen deinen Segen für das Neue, das Unbekannte. Wir brauchen deinen Segen für den Aufbruch und für das Morgen. Du hast dich als der Ich will dich segnen und als der Ich bin da gezeigt. Damit gibst du auch uns die Zusage, dass du alle Wege mit uns gemeinsam gehst. Segne uns auf diesem Weg durch das Schuljahr, durch das neue Jahr, durch den Neuanfang, durch alles, was sich ändert. Schenke uns Geduld und Offenheit füreinander. Bleib du bei uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, denn Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Und Herr, wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, die jetzt in ein neues Schuljahr starten oder in ein neues Studienjahr oder in eine neue Ausbildung. Herr, wir beten für sie alle, dass sie ja allen Herausforderungen gewachsen sind, dass du ihnen täglich nah bist und zwar spürbar nah bist, sodass sie erleben, dass du an ihrer Seite bist. Herr, du siehst die Herausforderungen, die jedes einzelne Kind, die jeder Jugendliche so empfindet. Auch im Umgang mit den Menschen, die sie belehren und die sie weiterbringen wollen. Herr, wir beten, dass du ja, sie umgibst mit deinem Schutz, mit deinem Segen, dass du ihnen täglich die Kraft gibst, die sie brauchen. Und dass sie vor allen Dingen einfach ja, spüren und wissen, dass du an ihrer Seite bist und dass du deine Hand über sie hältst. Und wir beten für alle Menschen, die Kinder und Jugendliche begleiten und fördern und lehren wollen und das auch tun. Wir beten um Weisheit, um Mut, um Kraft, um Gelingen, um ganz viel Gelassenheit. Herr, du siehst, was der Alltag von pädagogisch Arbeitenden so mit sich bringt. Und wir beten, dass du auch da über jeden Einzelnen deine Hand hältst, dass du die richtigen Worte und die richtigen Gedanken im richtigen Moment schenkst und dass du ja genau das gelingen lässt, dass wir gesegnet sind, aber dass wir diesen Segen tatsächlich auch weitergeben können an die nächste Generation. Danke, Herr, dass du mit deinem Segen bei uns bist. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.